Was ist Wahrheit? Heute das Gegenteil von morgen, morgen die Hälfte von heute.
Herzlich willkommen beim BDSM-Podcast von Herren Romina. Hier bist du genau richtig. Ich feste deinen Horizont und zeig dir BDSM von einer ganz anderen Seite.
Herzlich willkommen zum BDSM-Podcast von Herren Sabina, Schrägstrich macht fertig, Schrägstrich Erzieherin. Ja, heute mal in ganz anderer Qualität, in ganz anderem Ton, denn ich konnte nicht aufnehmen. Ich muss mal kurz, wenn es sich jetzt komisch zwischendurch anhört, ist es so. Ich konnte nicht aufnehmen, denn, wie erkläre ich das? Ich nehme über ein Zoom H6 Aufnahmegerät auf, da schließe ich ein XLR-Kabel dran und dann kommt ja mein Shure-Mikrofon ran und alles geht immer wunderfein. Hier ist immer ein Ausschlag, alles ist toll. Ich will das Zitat aufnehmen für den Anfang der Folge und denke mir, wie ist denn da kein Ausschlag? Hä? Bilde ich mir das ein? Naja, hin und her, alles geguckt. Das Zoom-Gerät selber scheint nicht kaputt zu sein. Denn wenn ich, also es gibt oben noch so einen Stecker, da kann man so externe Mikrofone drauf machen von dem Gerät selber. Ich weiß nicht, wofür sie sind. Ich glaube, so ASMR und möglicher Kram. Keine Ahnung, ich habe die noch nie benutzt. Sind aber so geräuschempfindlich, das ist Katastrophe. Naja, auf jeden Fall, die funktionieren ganz normal. Oh, das Mikrofon rutscht schon runter. Oh, die funktionieren ganz normal. Es gibt auch einen Ausschlag. Einmal ganz kurz, wenn ich das anschließe. Also laut ChatGPT wird es das Kabel sein, was wohl irgendwie einen Kabelbruch hat, eine Signalstörung macht oder whatever. Ein Fackelkontakt. Das Mikrofon geht wohl angeblich sehr, 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 sehr selten kaputt. Von daher habe ich jetzt ein neues Kabel bestellt. Ich habe natürlich kein zweites hier rumliegen. Wer kommt auf sowas? Also, ja, ich habe alle anderen Buchsen versucht. Ich habe alles versucht. Es klappt nicht. Es möchte nicht angehen. Von daher, entweder ist das Kabel oder ich bin am Arsch. Naja, oder es ist halt das Mikrofon. Ich glaube aber, das Mikrofon müsste noch Garantie sein. Da müsste ich mich dann noch kurz schließen, weil ich es ja geschenkt bekommen habe. Naja, ich habe auf jeden Fall hier gerade rumgehasselt. Ich habe das Gerät nochmal resettet, neu, alles Mögliche. Die SD-Karte macht ja auch immer Stress. Da hat JetDBT auch gesagt, dass es eventuell zusammenhängen kann. Aber scheint wohl nicht so zu sein, wie es aussieht, weil die SD-Karte ist manchmal gar nicht drin und trotzdem gibt es keinen Ausschlag und ähnliches. Naja, Montag kommt das neue Kabel. Drück die Daumen, dass es wirklich das Kabel ist, sonst ist es Katastrophe. Also momentan, es reißt nicht ab, ne? Es reißt vom Schlechten nach. Also letzter Monat war ja Katastrophe für mich, ne? So von Sachen, die auf einen zukommen. Und jetzt, es hört nicht auf. Jetzt gibt's super viele schlechte, blöde Neuigkeiten im privaten Umfeld bei mir. Dann funktioniert meine Waschmaschine einfach nicht mehr ordentlich. Also sie wird einen Platinfehler haben. Das heißt, da muss auch jemand kommen und das muss ich auch bezahlen. Es kommen so 50 Sachen, jetzt ist das Gerät kaputt, letztens waren noch andere Sachen, die nicht mehr funktionierten, dann ist mein Laptop auch hin und her gerissen manchmal, also ich weiß auch nicht, es ist wirklich crazy momentan, ich weiß auch nicht, habe ich schlechtes Karma irgendwo, wie sagt man, gesammelt oder wo kommt das gerade her? Ich nehme auf jeden Fall jetzt gerade mit meinem Oldschool Rode Mikrofon auf, das ist nur so ein USB-Anschluss hat mit USB-C verbunden, Aufnahme über Quicktime-Player, also reine Katastrophe. Gott sei Dank habe ich das noch. Ich wollte das ja schon mal verkaufen, entsorgen oder weitergeben oder wie auch immer, aber ich habe es noch. Ich bin noch der Meinung, ich habe das irgendwo, ich dachte, ich hätte das irgendjemandem ausgeliehen oder gegeben. Es hat auf jeden Fall also in der Ummantelung einen Riss. Das war ich wohl nicht, das wüsste ich. Aber ich habe es wiedergefunden und jetzt habe ich das genutzt. Ich hätte auch oben die Anschlüsse nehmen können. Ich hätte auch dieses kleine Mikrofon nehmen können, was ich manchmal nehme unterwegs. Aber ich finde die Qualität halt immer kacke. Und hier muss ich nicht viel tun. Hier habe ich meine Hände frei und kann ganz normal die Folge starten. Also ich hoffe wirklich, nächste Woche ist alles wieder fein mit dem Gerät. Weil das ist schon, das hat mich eben schon so zittrig und zum Schwitzen gebracht, ne? Weil da liegt einfach viel Geld. Ich weiß gar nicht, was das heutzutage kostet. Ich kann ja mal kurz gucken. Nicht, weil ich hier irgendwie flexen will, sondern weil es einfach, ja, wie gesagt, viel Geld kostet. Ach, guck mal, das Aufnahmegerät selber wäre gar nicht mehr so teuer. Ich glaube, da ist das Mikro mittlerweile teurer. Das Kabel habe ich jetzt wieder für einen 10er beste Bewertung bei Amazon geholt. Also, da weiß ich gar nicht. Ich weiß leider gerade nicht, wie es heißt. Das Mikrofon kostet 400 Euro. Also, mittlerweile kostet so ein Gerät, das ist ja auch schon ein bisschen älter, nur noch 300 Euro. Deswegen, nur noch, in Anführungsstrichen. Deswegen, Das Shure-Mikrofon kostet 400. Das war wirklich das Allerschlimmste. Wenn das kaputt geht. Ich habe gerade Shure-Mikrofon unkaputtbar eingegeben, weil ich hoffe, das stimmt. Da steht auf jeden Fall, wir setzen die Standards so hoch, dass unsere Mikrofone genauso langlebig sind. Das Mikrofon selbst riecht irgendwie so nach Kaffee oder so. Aber gut, ich habe gerade Kaffee getrunken, vielleicht bin ich das auch. Außerdem ist es praktisch unkaputtbar. 30 Jahre. Guck, also deswegen ChatGPT auch geschrieben, das ist so unwahrscheinlich, dass das Mikrofon da schuld ist. Das wird das Kabel sein. Das Einzige, was ich mit dem Kabel mache, ist ja, ich drehe das immer so. Also, wie sagt man, so aufrollen, aber nicht wirklich klein. Wisst ihr, so. Aber es kann ja sein, ich habe jetzt richtig, jetzt habe ich so ein richtiges, ich würde auch gerne das Kabel heute schon gehabt. Also, wo ist diese Option? Ich zahle auch 10 Euro mehr. Nein, alles gut. Aber es ist schon krass, also. Was kostet denn so ein neues Zoom-Aufnahmegerät heutzutage? Ach, die sind gar nicht mehr so teuer, ne? Ist nicht mehr so im Hype. Ich habe auch schon überlegt, umzuschwenken, aber es ist natürlich alles auch immer viel Arbeit. Ich finde es so viel entspannter. Ich stecke eine SD-Karte rein, nimm auf, zack, vorbei, weg. Wenn die Qualität gut mag, dass ich das Mikrofon so halten kann. Aber ja, mal sehen. Mal sehen, mal sehen, mal sehen. Jetzt geht's ja gerade. Ich muss nur immer nebenbei ein bisschen auf die Zeit gucken, dass es auch aufnimmt, weil wir hatten ja in der damaligen Zeit gerne mal ein paar Problemchen hier, ne? Von daher, ja. Und heute lese ich aus dem Kalender vor, da steht Mutter, Mäuschen. Nee, Mäuschen. Oh, ich dachte, da steht Mäuschen. Mäuschen still. Mutter aber, ne? Sehr still. Ich kenne Mucks, aber naja. Zum Muttertag haben wir, ach ja, heute, also wenn es rauskommt, ist ja Muttertag. Stimmt ja, ihr dürft das nicht vergessen, Leute. Also das ist wirklich schlimm. Auch herrenmäßig. Ich habe einen wunderbaren Text geschrieben. Zieht ihn euch rein. Es passt. Zum Muttertag haben wir ein Wortspiel speziell vorbereitet und präsentieren das so leise wie selten ein Wort. Mutter, Mäuschen, still. Wie das uns geläufige Mucksmäuschen still, handelt es sich auch bei Muttermäuschen still um eine Steigerung des im 18. Jahrhundert entstandenen Begriffes Mäuschen still. Ganz still. Vor entspannter Erwartung Aufmerksamkeit. Den wir bei nahezu allen bedeutenden Autoren finden. Bei Jean-Paul, Clement Brentano, Ludwig Tieck und Heinrich Heine. Mucks und Müttermäuschen still, 19. Jahrhundert, verstärken noch die der Maus, mittelhochdeutsch Mus, nachgesagte Lautlosigkeit mit dem Stilmittel der Alliteration. Dass die Nager sprichwörtlich still und leise sind, zeigt auch in der Fügung Mäuschen spielen und Mäuschen sein. Die Brüder Grimm erläuterten Muttermäuschen still im deutschen Wörterbuch in poetischen Worten, gleichsam so still wie ein Mäuschen in seiner Mutterleibe. Und dieser Begriff hat Seltenheitswert. Man findet ihn lediglich bei dem Dichter und Dramatiker August von Kotzebue. Entschuldigung. Gott, wie so Kleinkind. Der hat Titte gesagt. So wollen wir heute Muttermäuschen still sein, unsere Ohren spitzen und aufmerksam lauschen. Ich finde, so sollte man, da hätte noch stehen können und unserer Mutter was Gutes tun oder unsere Mutter in Ruhe lassen oder so. Naja. Gut, heute geht es um das Thema Monogamie im BDSM. Ich weiß gar nicht, ich habe YouTube geguckt und da war irgendwas, da ging es, glaube ich, um so verschiedene Formen von, mit wem bin ich zusammen und so weiter. Und da fiel mir auf, dass ich das Thema noch gar nicht so behandelt habe, die richtige Monogamie im BDSM. Ich bin da ehrlich, ich kann da natürlich nicht groß von sprechen. Da bin ich ganz ehrlich, weil ich würde behaupten, ich persönlich als Dom bin nicht monogam, erwarte es aber schon irgendwie so teilweise von meinen Sklaven in Hinsicht auf BDSM, ne, nicht in Hinsicht auf das reale Beziehungsleben, das heißt reale private Beziehungsleben, aber ich wünsche mir schon, ich weiß gar nicht übrigens, wie gerade die, ich muss es gerade mal so reinwerfen, wie die Geräusche so klingen. Das ist wieder was anderes, weil ich ja gerade an meinem Hosen, wie sagt man, diese Bänder an der Hose rumgetüttelt habe. Naja, sorry, falls irgendwelche nervigen Geräusche da sind. Achso, genau. Ich erwarte das von meinem Sklaven. Also bei mir ist das so, sagen wir es mal so, ich bin null monogam, ich habe mehrere Sklaven, ich habe das auch gern, ich brauche das auch so ein bisschen. Ich Meine ist absolut nicht böse und ich glaube auch, mir könnte eine Person ausreichen für immer, aber irgendwie langweilt mich es dann irgendwie von der Vorstellung her. Ich möchte es gerade nicht, ich bin auch jung, es kann sich auch noch ändern, ne? Also, und von daher, ich bin null monogam, aber ich erwarte Monogamie in Hinsicht auf BDSM, in Hinsicht auf die Sklavenverbindung schon irgendwie. Hab aber jetzt auch nichts dagegen, wenn der Sklave irgendwie auf einer Party jemanden kennenlernt und sich da irgendwie vergnügt. Habe ich jetzt irgendwie auch nichts dagegen. Ich gönne meinem Sklaven schon den Spaß. Also so richtig strict Monogamie erwarte ich nicht. Aber ich möchte nicht, dass mein Sklave eine andere Herrin neben mir hat. So. Das sind so mein. Ich glaube, es ist so soft Monogamie in Hinsicht auf den Sklaven. So ist es meine soft Monogamie. Ja. Ich habe hier mal eine Textpassage rausgesucht und da steht, Monogamie ist ein Begriff, der in vielen zwischenmenschlichen Beziehungen eine zentrale Rolle spielt. Er beschreibt eine exklusive Verbindung zwischen zwei Menschen, insbesondere im romantischen und sexuellen Kontext. Ja, wer es also nicht kennt, ich hoffe eigentlich jeder kennt es, aber was Monogamie bedeutet, ist einfach, dass man sich gegenseitig oder überhaupt treu ist. Ich glaube, das muss nicht mal gegenseitig sein. Es ist einfach ein Konstrukt, eine Begrifflichkeit, ein Überbegriff von einer Konstellation, die sich Beziehung nennt, aber die auf eine Person gerichtet ist und nicht auf mehrere. Mono halt, einzeln. Ja, ich habe mir folgende Frage gestellt. Wie verhält es sich mit Monogamie in BDSM-Konstellationen? Ist Exklusivität ebenso relevant oder sind andere Beziehungsmodelle verbreiteter? Welche besonderen Regeln und Herausforderungen ergeben sich daraus? Da habe ich als erstes auf jeden Fall dann aufgeführt, überhaupt erstmal, damit wir da überhaupt erst richtig reinstarten, was Monogamie überhaupt ist im BDSM. Ich beziehe mich da tatsächlich auf BDSM, ne? Es ist ja auch Monogamie im BDSM, weil nicht, dass ich vielleicht so gar keine Ahnung hätte, was im Normalleben wäre. Ich kann es mir vielleicht denken so, aber das hat ja jetzt auch nichts unbedingt damit zu tun. Viele würden jetzt sagen, na ja, und Monogamie neben BDSM, ne, wie sieht's da aus? Aber das ist wirklich, ich kann da noch mal reingehen. Ich kann auch genau das Gegenteil, Polyamie oder wie heißt es, im BDSM kann ich auch gerne noch mal als Podcast-Thema machen. Müsst ihr ein bisschen Feedback da lassen, wie ihr Bock drauf habt. Also, ich habe geschrieben, im BDSM bezeichnet Monogamie meist, dass die dominante und die submissive Person exklusiv miteinander verbunden sind. In Klammern sexuell, emotional und oder in ihrer Machtdynamik. Es ist also keine weitere Person in dieser Dynamik aktiv einbezogen, weder als zusätzlicher Dom noch als weiterer Sub. Es gibt ja so Exklusivsachen, ne? Aber es ist ja meistens, also ich kenne das meistens so aus, ich bin verheiratet. Wobei, ich kenne das meistens aus verheiratet, wenn mir das jemand so sagt. Ich bin mit einer Dom oder mit meiner Eheherrin verheiratet und aber die suchen ja dann komischerweise trotzdem irgendwie manchmal, ne? Oder sie werden so ausgeliehen und sowas. Wie ist das wohl mit Ausleihen? Ist es dann trotzdem noch monogam? Ja, weil es untereinander irgendwie abgesprochen ist, ne? Ist dann, ja klar, das ist ja auch kein. Ich glaube auch, Monogamie ist ja auch ein Zeitbegriff, ein langfristiger Zeitbegriff, weil wenn man jetzt zum Beispiel sagt, mein Sklave kann, sagen wir mal jetzt die und die Frau befriedigen, die sind jetzt in so einem Swingerclub und der soll das jetzt, das ist ja dann, heißt ja nicht, dass er nicht monogam ist, sondern das ist ja dann irgendwie nur sowas wie eine Affäre, ein One-Night-Stand oder ähnliches. Wobei, bricht das dann die Monogamie? Ich habe gerade ein Deep Talk mit mir selber innerlich, weil ich selber nicht weiß gerade. Ich frage mal ChatGPT. Moment. Ich schreibe. Also mal angenommen, man ist ein Paar und lebt monogam. Ist jetzt aber im Swingerclub auf einer Party. Der Mann soll laut der Frau eine andere Frau sexuell befriedigen. Ist man dann nicht mehr monogam? Streng genommen. Jetzt bin ich mal gespannt. Streng genommen, nein, es wäre dann nicht mehr monogam, zumindest nicht im klassischen sexuellen Sinne. Monogamie bedeutet definitionsgemäß, dass man nur ausschließlich mit einer einzigen Person romantisch oder sexuell aktiv ist. Sobald die dritte Person sexuell involviert ist, ist es ausdrückliche Erlaubnis des Partners, verlässt man die monogameren Rahmen. In der Praxis unterscheiden viele Paare zwischen sexueller Exklusivität und vereinbarter Öffnung. Okay, die sehen das dann nicht. Okay, also streng genommen wäre es dann nicht mehr monogam, aber ne, so wie ich es auch gerade gedacht habe, ist es dann überhaupt noch, ist es dann wirklich, dass man nicht mehr monogam lebt? Ist es ja, ne, so ein Spiel sozusagen zwischeneinander. Also, okay. Wir müssen ein bisschen gucken. wo bin ich stehen geblieben? Achso, das habe ich ja genau. Was wir dabei beachten müssen, was jetzt, wir sind noch bei dem Thema, was bedeutet Monogamie im BDSM, was wir dabei beachten müssen. BDSM-Dynamiken können rein sexuell, emotional, psychologisch oder ja, von mir aus auch eine Mischung daraus sein. Daher ist auch die Frage nach Monogamie vielschichtig. Zum Beispiel ist der Sub sexuell exklusiv verfügbar? Gibt es emotionale Exklusivität? Ist die DS-Dynamik selbst exklusiv, auch wenn sexuelle Kontakte mit anderen erlaubt sind? Und das ist eben so ein bisschen mein Fragezeichen immer bei meinen Verbindungen, weil klar, ich möchte schon irgendwie, dass der Sklave mir gegenüber monogam ist, aber ich freue mich auch, wenn er sich auf andere Weisen auslebt, weil ich finde, das bereichert auch immer die Verbindung. Solange er mir nicht unstet wird und irgendwie mir irgendwann sagt, ja, Herrin, übrigens neben Ihnen habe ich noch eine Findom-Herrin, wo ich denke, what the fuck? Also, wobei das, wie sagt man, das passt einfach auch gar nicht zu mir als Person, dass es dann, also wenn mein eigener Sklave eine Findom-Herrin nebenher hätte, dann würde ich denken, okay, wir passen überhaupt nicht zusammen. Weil wenn das so doch seine Leidenschaft ist und die er bei mir nicht ansprechen kann und wir irgendwie einen Weg finden mit irgendwas anderem, okay, aber wenn das wirklich nur sein Fisch, dann gehe ich auch zu der Person. Dieses, ich finde, es ist einfach auch eine dominante Art, in gewissem Sinne, sich mehrere Sachen, gut, es kann auch eine negative Maßlosigkeit sein, aber sich mehrere Herrinnen aufzubürden ist falsch, aber zu nehmen einfach, egal wie man das jetzt sieht, ist es für mich irgendwie auch eine Art von Dominanz, weil man ja selbst entscheidet, weil man selbst drüber steht, dass man sagt, nö, will ich nicht, nö, ich bin hier der, der bestimmt sozusagen. Deswegen, also fühle ich einfach nicht. Ist jetzt natürlich auch kein Wunderwerk, was ich hier sage. Ich glaube, das ist bei den meisten dominanten Personen so, dass man das will. So wie es ja auch wirklich, wenn man das so wirklich von außen betrachtet, ein Domherr würde niemals sagen zu der weiblichen Sub, ja klar, geh doch noch weiter rumbumsen, gar kein Problem, ohne mein Einverständnis, ohne dass ich davon weiß oder hab noch drei andere Domherren. Das ist meistens ja auch nicht so, da ist auch schon Exklusivität gesagt. Also, ich erwarte nicht emotionale Exklusivität von meinem Sklaven, gar keine Frage, weil die meisten sind verheiratet, haben Partner, Partnerin, lernen zwischendurch auch mal jemanden kennen oder sind mal auf Partys und ne, also das erwarte ich überhaupt nicht. Ich erwarte nur eigentlich die Exklusivität meines Standes, wisst ihr? Ich erwarte auch gar nicht die sexuelle Exklusivität. Mein Sklave dürfte auch mit seiner Ehefrau Sex haben, ja, keine Frage. Aber ich erwarte immer noch, dass ich irgendwie drüber stehe. Dass mein Stand der höchste ist und dass der mir verdeutlicht wird und dass der mir auch nicht strittig gemacht wird, angezweifelt wird oder ähnliches. So, das ist einfach so mein Beziehungsmodell. Ich habe da mal Vorteile und Nachteile aufgeschrieben, die mir so einfielen im BDSM. Es ist natürlich immer so eine Frage, das ist ja für jeden unterschiedlich, was da wirklich ein Vorteil und was ein Nachteil ist. Ich zum Beispiel sehe manche Vorteile und Nachteile ganz anders als die Personen, die wirklich in einer monogamen Beziehung sind. Und viele fühlen sich da ja auch unglaublich wohl. Ich habe letztens mit meiner Freundin darüber gesprochen. Das ist jetzt so ein bisschen ab vom Thema, aber ich habe letztens mit meiner Freundin darüber gesprochen. So Beziehungen und da hat sie auch zu mir gesagt, ach, vermisst du das nicht und willst du nicht trotzdem mal irgendwie einen Partner haben und wieder dieses leidige Thema. Ich weiß auch nicht, ich verstehe auch nicht, warum Leute das immer wieder andingsen müssen, weil Nur weil ich jetzt zum Beispiel Depressionen habe, würden die Depressionen nicht weggehen, wenn ein Partner da wäre. Ich sehe mich jetzt auch nicht danach so, ne? Ich würde auch behaupten, ich bin gut ausgeglichen und ausgefüllt mit Sklaven, die teils wie Freunde sind, teils wie ein Partner eben auch sind, irgendwie ein devoter Partner natürlich. Sowieso würde ich mir wahrscheinlich einen devoten Partner suchen. Ich kann es mir anders irgendwie auch gar nicht vorstellen. Und ja, auf jeden Fall ging es in dem Gespräch darum, dass ich dann meinte, naja, vielleicht würde es dir auch mal gut tun, ne? Weil sie immer von Beziehung zu Beziehung, von Beziehung zu Beziehung, also sie hüpft wirklich nur von einer in die andere Beziehung. Sie war, glaube ich, mal, also sie ist jetzt, boah, über 30 so ungefähr wie ich. Und sie war, glaube ich, höchste der Gefühle mal so 2 Monate, 3 Monate Single. Da hat sie auch die Sau rausgelassen, deswegen denke ich auch, dass ihr das gut tun würde. Aber ich glaube, sie hat die Sau rausgelassen, um dieses Gefühl zu kompensieren von Zugehörigkeit alleine sein. Und sie meinte dann auch, beziehungsweise ich habe das dann gesagt und sie fand es so passend, dass sie früher als Jugendliche und auch als Heranwachsende, bevor die erste Beziehung war, echt schon gerne alleine war, so, ne? Dass sie sich auch richtig gefreut hat auf alleine sein und Sachen machen, Fernsehen gucken und whatever, so, ne? Und dann habe ich gesagt, ja, und das Problem ist, dann hast du die Droge, die Liebe entdeckt und hast gemerkt, dass du diese Droge ganz schön doll brauchst, weil wohl negative Sachen auch bei ihr passiert sind und ähnliches. Und ja, und ich würde nicht behaupten, dass ich die Drogeliebe nie entdeckt habe. Aber bei mir ist die einfach anders. Bei mir ist die einfach anders verknüpft. Es ist anders gepolt. Es ist einfach so. Das kann ich gar nicht anders sagen. Naja, und bei vielen ist dann halt eben, dass ich glaube, dass die Monogamie richtig schätzen, weil die Drogeliebe schon ganz geil ist. Sicherheit gibt. Konstante Sicherheit. Konstanz ist ja eine wichtige Sache in unserem Leben. Die man braucht, wenn man eben, ja, so ein bisschen kleinen Schaden hat, ein bisschen Knacks mitbekommen hat. Ist ja nun mal so, ne? Dann ist konstante Liebe und konstantes Dasein und wenn es nur nebeneinander herleben ist, einfach wichtig für viele. Und Liebe zu spüren, Liebe zu geben und so weiter als Exklusivität ist dann schon wahrscheinlich was Wertvolles. Also ich kann es schon nachvollziehen und ich habe ja auch schon viele Gespräche mit Freunden und wie auch immer mit jedem Mann geführt. Aber wie gesagt, ich kann es nicht vorstellen. Es kann auch sein, dass ich echt so vor meinem Vater so crazy gepolt bin, weil der hat es ja genauso. Er hat nur gesagt, die einzige Person, die ich wirklich geliebt habe, war, glaube ich, deine Mutter. So. Und das bedeutet mir jetzt nichts, ne? Nicht, dass ihr denkt, irgendwie, das berührt mich oder ähnliches. Die hat ihn schon richtig scheiße behandelt, aber davor, also er ist einfach ein Kriegskind und er ist aufgewachsen mit diesem, man muss Ehe haben, man muss Kind haben und dann kennt er es aus seinem Familienhaus selber nicht, dass so leidenschaftlich geliebt wird, überhaupt geliebt wird, so, das war ja auch eine Zwecksache, damit man nicht alleine ist und mit, oh, ich will nicht lügen, 2 Kindern, glaube ich, genau, so, und dann nimmt man halt den und den und lässt sich halt piep, ne, um überhaupt klarzukommen. Und ich glaube, das ist mein Vater so geprägt. Die ganze Familie umarmt nicht. Und jetzt hat er, ich glaube, das an Liebe gefunden. Beziehungstechnisch, ne? Also er sagt ja, über die Liebe zum eigenen Kind geht gar nichts so, ne? Auch wenn er das auch interessant ausdrückt, auslebt. Naja, auf jeden Fall musste ich auch mit meinem Therapeuten erstmal die Art von Liebe finden, die mein Vater mir gibt sozusagen. Und die er selber ausstrahlt. Ist ja auch nicht immer so einfach. Manchmal denkt man ja, Personen sind kalt oder komisch, aber trotzdem zeigen sie einem die Zuneigung, aber halt auf ihre Art. Das muss man manchmal ja auch erst verstehen. Und jetzt hat er so eine Beziehung, die kein Kuscheln, vielleicht so minimal, mal so. Jetzt sehen manchmal so, dass, oh, heute Morgen ist meine Freundin, ich sag jetzt den Namen natürlich nicht, meine Freundin, zu mir ins Bett gehüpft und wir ein bisschen gekuschelt, aber die haben wirklich gar keinen Sex, null. Die küssen sich auch nicht. Ich habe sie auch noch nie gesehen, dass sie sich einen Kuss geben. Ich habe mal gesehen, dass sie sich umarmen oder so, ne? Aber selbst wenn sie weint oder so, dann streicht mir Vater einfach über den Rücken. Aber sie ist genauso. Sie ist auch so, ne? Also von daher, trotzdem finden Topf einen Deckel. Und ich glaube, irgendwie im Alter werde ich das auch noch finden. Dass es dann auch eine komische, verschrobene Art vielleicht ist, aber das ist dann so das Richtige, glaube ich. Ich hoffe auf jeden Fall nie, dass ich von der Droge Liebe irgendwie so wie meine Freundin da in Berührung komme und kosten muss und dass das dann so stressig ist. Weil ich habe das Gefühl, für viele Menschen ist das Stress. Deswegen gibt's Eifersucht, deswegen gibt's Beziehungsstreit, Ehekrieg. Deswegen gibt es so viele Sachen, weil die Exklusivität auch verwundbar macht. Ja. Gut, genug mit dem Real Talk. Also, ich fange an. Die Vorteile, die ich rausgesucht habe, sind auf jeden Fall Klarheit und Stabilität. Also damit meine ich, so eine exklusive Verbindung kann ja, was ich gerade gesagt habe, so ein Sicherheitsnetz, ein Sicherheitsgefühl geben, stärken, aber das ist eben auch für die Machtverhältnisse, was heißt aber, und das ist eben auch für die Machtverhältnisse essentiell. Ne? Also diese Stabilität, diese Struktur, dieses Kontinuierliche. Dann habe ich noch die Tiefe der Verbindung, also die Konzentration auf eine wirkliche Person erlaubt einem ja intensive Einblicke in eine andere Person, in ein anderes Denken, in sich selbst auch und halt eben in diese DS-Dynamik. Das darf man ja gar nicht vergessen. Was schon wahrscheinlich sehr wertvoll ist, ja. Ich glaube auch, dass man wahrscheinlich sogar, wenn man wirklich fest zusammen ist, ganz anders manche Sachen erlebt und ausleben kann, als wenn man eben sagt, beide haben so Soft Limits, sind so ein bisschen offener. Naja, ich komme gleich noch zu den Nachteilen, weil ich wollte gerade den Nachteil davon für mich persönlich sagen. Naja, und dann habe ich noch reduzierten organisatorischen Aufwand. Wow, das ist aber auch ein schwieriges Wort. Also bei parallelen Verbindungen, Dynamiken bedeutet das einfach viel Aufwand, viel Abstimmungsbedarf und viel Risiken für Missverständnisse und emotionale Konflikte. Und das hat man dann eben alles nicht, ne? Also klar gibt's auch emotionale Konflikte. Wir wollen das jetzt natürlich nicht so ausbreiten. Aber es ist trotzdem, dass man, wenn man den Fokus auf eine Person hat, natürlich viel einfacher auch diesen Fokus zu stärken und vergrößern und damit eben zu verstehen, was der andere genau gerade denkt, fühlt, macht. Und da geht man vielleicht manchmal drüber hinweg, wenn das mehrfach ist sozusagen. Aber es muss ja nicht sein. Also ich würde persönlich sagen, man muss schon halt sehr empathisch sein für mehrere Leute, ne? Darf man nicht vergessen. Also man kann keine Karteikarten für nur Akten führen oder wie sagt man, dass man eben weiß, wer wie wo was. Man muss schon empathisch sein, um zu fühlen, wer wie wo was, ne? Ja. Für eine Polyamie. Ich hoffe, ich sag's nicht falsch. Genau, ich habe die Nachteile aufgeschrieben. Habe ich mich ja mal, das muss ich ganz ehrlich sagen, ne? Ich bin ja parteiisch bei diesem Thema. Da bin ich ehrlich, bin ein bisschen sehr parteiisch. Und dann habe ich so Vor- und Nachteile aufgeschrieben und das hatte ich am Anfang handschriftlich aufgeschrieben, weil ich so nebenher gemacht habe und ich bin ja jetzt relativ viel spazieren, bin schon sehr, sehr viel spazieren derzeit. Und dann habe ich so handschriftlich nebenbei geschrieben, so, weil ich so einen Zettel mit hatte oder so ein Mini-Block, wie es auch immer man sagt. Und dann hatte ich einfach so, als so ein Mini-Block, wie sagt man, die sind so ganz klein, ihr kennt die, glaube ich. Und dann hatte ich einfach 3 Seiten voll mit Nachteilen und so eine Seite voll mit Vorteilen. Und da habe ich gedacht, okay, jetzt hör mal auf, unparteiisch zu sein, sei jetzt mal ein bisschen stricter. Und jetzt habe ich gleich viele Nachteile und gleich viele Vorteile aufgeschrieben. Ich weiß ja, ich bin halt, ja, im BDSM check ich's halt einfach nicht. Ich bin da ganz offen und ehrlich mit euch. Ich habe da überhaupt keinen Vorteil. Ich finde es auch überhaupt nicht negativ, wenn jemand das macht. Ich freue mich auch für die Person. Aber ich persönlich kann mir das halt nicht vorstellen. Ich kann mir einfach nicht eine Person einzeln vorstellen. Ich kann mir vorstellen, dass man einen Hauptsklaven hat, ne? Und dass da so eine Exklusivität ist. Aber auch mein Hauptsklave dürfte mir nicht sagen, oh, das finde ich jetzt aber nicht schön, dass sie sich mit jemand anderem treffen oder so. Ich lasse mich doch nicht in meiner Freiheit berauben. Ich finde es so freiheitsberaubungsmäßig. Naja, aber ich wäre auch überhaupt kein. Ich möchte trotzdem das sagen, es gibt ja diese Polyamie-Sekten und so sowas in der Art auch, oder einfach Leute, die sagen, ich sag trotzdem, bin ich kein Mensch für. Dass jetzt alle miteinander und jeder mit ihnen, bin ich auch kein Mensch für irgendwie. Weil, also. Irgendeiner geht immer zugrunde, sage ich dabei, ist so. Also ich halte da jetzt auch nicht so viel von diesen Normalmenschen, die das ausleben. So, Nachteile sind auf jeden Fall weniger Vielfalt. Das ist ja das, was ich denke. Das ist so, ja, sowohl sexuell als auch auf psychologischer Ebene kann das eben sich sehr begrenzt anfühlen. Monogamie halt, ne? Gerade so, wenn man verschiedene Fantasien hat, wenn verschiedene Fetische da sind. Wir sind nun mal in einer Szene, die von Variationen und Fantasien strotzt. Da fühlt sich dann komisch an. Ich habe überhaupt nichts dagegen und ich liebe zum Beispiel Windelsklaven, Diaper Lovers. Und ich liebe das und ich finde das voll spannend und cool. Aber ich kann mir nicht vorstellen, nur einen Windelsklaven für immer zu haben, wisst ihr? Manchmal macht es vielleicht noch Klack. Ich will da auch nicht zu viel reindenken. Dann haben wir noch die Abhängigkeit, was negativ sein kann. Logischerweise bei exklusiven Verbindungen kann es natürlich zu starken emotionalen, funktionalen Abhängigkeiten kommen. Insbesondere natürlich, es ist ja meistens leider so, bei Sub-Menschen. Ich wusste gar nicht, was ich sagen wollte. Sub. Und da fiel mir kein Wort an. Ich wollte Submissiven sagen und dann fand ich es irgendwie zu dumm und dann wollte ich was Schlaues sagen und dann habe ich Submenschen gesagt. Also grandios. Für mich kann man heute echt klatschen. Also es ist heute echt mein Tag. Am besten knicke ich eine Erinnerung. Jetzt habe ich das gesagt. Ey, oh Gott. Naja. Aber ich muss sagen, ich glaube auch, wenn jemand als Dom voll dabei ist, sich irgendwie, ich glaube halt, ich meine das absolut nicht böse, aber ich glaube halt bei männlichen Doms halt wirklich, wirklich doll. Achso, ich weiß gar nicht, ob ihr mich hört, wenn ich flüstere. Huch. Ich habe auf jeden Fall gesagt, ich glaube bei männlichen Doms ist das dann schon sehr, sehr doll. Aber stellt euch vor, man hat endlich seine Sub gefunden. Die ist super toll. Man merkt vielleicht sogar, die ist ein paar Klassen über einem, so sehr viel zu jung vielleicht auch oder ähnliches, ne? Und dann wird die vielleicht abtrünnig oder die schaut mal nach links und rechts, dann kann ich mir auch vorstellen, dass da auch eine Abhängigkeit ist und die sehr komisch für einen ist, so, ne? Ich glaube nicht nur, dass es, also ich glaube schon, dass es mehr auf der Subseite ist, aber ich glaube auch, dass viele Doms das haben, die dann so, guck mal, bei mir macht's ja auch Aua und irgendwie fühlt sich komisch, hilflos an. Nicht doll, ne? Aber es Aua schon, nicht unangenehm. Wenn jemand sagt, so nach ein paar Jahren oder wie auch immer, nach einer längeren Zeit und ich mag den und ne, eigentlich ist alles fein und der sagt so, ich gehe jetzt so, dann finde ich es auch nicht schön. Ihr habt ja auch gemerkt, wie ich emotional war in dieser einen Folge jetzt vor ein paar Wochen mit meinem jahrelang bekannten, wir nennen es einfach jahrelang bekannten Sklaven, so bevor ich da jetzt so lange umherschweife, also da ist ja auch sowas. Naja. Dann haben wir noch Wachstumsbegrenzung, also manche Doms und Subs, ich wollte es Horizontbegrenzung nehmen, aber ich dachte, dann kommt wieder, ihr mögt ja alle mein Wort Horizonterweiterung nicht, ne? Ich weiß auch nicht warum. Achso, genau, manche Doms und Subs empfinden die Interaktion von mehreren Personen einfach als sehr stimulierend und wachstumsfördernd, ich sag dazu horizonterweiternd, als wenn man dann eben sagt, man bleibt bei einer Person, die einen Horizont hat, die vielleicht auch nicht gerade gewillt ist, den Horizont zu erweitern, dann ist das schon so ein kleines Fragezeichen für viele. Und bei mir ist es auch so, ich finde das halt voll cool, stimulierend ist ein gutes Wort, stimulierend, wenn halt mehrere da sind, wenn ich mehr Input bekomme, wenn ich verschiedenen Input bekomme. Ich interessiere mich ja auch für das Leben der Menschen halt, ne? Ich finde es ja auch spannend. Letztens hatte ich jemanden, der hat mir irgendwie, mit dem habe ich keine Verbindung gehabt, aber der ist irgendwie sowas wie Stuart, glaube ich, gewesen. Es war voll spannend, in was für Ländern der plötzlich ist und so ein bisschen so ein Einblick in andere Leben auch. Und ja, ich finde das ganz cool. Für mich ist das auch wichtig. Ich irgendwie, sonst könnte ich nicht so kreativ sein, wie ich bin, auf jeden Fall. Und dann habe ich noch eine erhöhte emotionale Erwartung, damit meine ich, Exklusivität kann ja Erwartungen erzeugen, die halt nicht jeder erfüllen kann und will, ne? Also gerade wenn Sub sagt, oder wenn man als Dom jemand auserkoren hat, dass er nur der exklusive Sub jetzt für einen ist und es gibt keinen anderen und ähnliches, dann ist da ja schon eine Erwartungshaltung, die der Sub vielleicht gar nicht erfüllen kann, vielleicht auch gar nicht möchte, ganz einfach. Und andersrum genauso, der Sub sagt jetzt, oh, sie sind meine Exklusivherrin und drückt da so viel rein, weil er so viel Last hat und so viel mitteilen will und sich irgendwie zurückgesetzt fühlt, wenn mal keine Antwort kommt und denkt, oh, hey, ich bin doch hier die einzige Person. Also das ist schon, die Emotionalität dahinter ist dann schon sehr, 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 sehr stark, würde ich sagen. Genau, dann habe ich noch die typischen Regeln in monogamen BDSM-Beziehungen rausgesucht, bin ich ganz ehrlich. Das habe ich ein bisschen recherchiert, weil ich kenne mich da jetzt nicht so crazy aus. Ich habe meine Vorstellung, aber die müssen ja nicht stimmen. Ich kann gar nicht sagen, haben die so gut mit dem übereingestimmt, was ich gefunden habe? Eigentlich, ja, doch schon, würde ich sagen. Also, Punkt 1 ist auf jeden Fall die eindeutigen Grenzen. Ich glaube, das ist für uns alle klar, das gehört zur Ehe, das gehört zu allen Sachen, wenn man einfach, man sagt, was man denkt, was man fühlt, was geht, was nicht geht. Und halt, ich glaube, halt, die Werte und Normen von jedem Menschen sind dann ja, glaube ich, dann auch irgendwie offensichtlich. Also, wer darf was, mit wem? Auch eben außerhalb vielleicht der BDSM-Szene. Also bei mir stehen ja auch im Regelwerk klar drinne, wie es ist mit dem Ehepartner oder Beziehung. Dann habe ich als zweites die Kommunikationspflichten, Offenheit über emotionale und sexuelle Impulse, selbst wenn keine Handlungen folgen. Ne? Also, dass man immer offen und ehrlich ist, wie ich immer so schön sage, kotzehrlich. Ey, nicht, dass die Regeln einfach auf mich passen. Wir sind ja jetzt aber bei Monogamie. Dann haben wir ich habe als dritten Punkt Zustimmungspflicht bei Außenkontakten, also zu anderen Dom-Subs, also einfach Kontakt zu Dritten, zum Beispiel in der Szene einfach rein online-technisch, dürfen halt dann eben nur mit Rücksprache des Partners, man muss es ja so sagen, des festen Partners erfolgen. Und dann gibt es einfach auch noch als vierten Punkt Vertragsbindung. Viele arbeiten halt als Paar mit expliziten Verträgen, in dem dann eben dann auch die Monogamie festgelegt ist. Das gibt es aber halt eben auch sehr, sehr einseitig, ne? Vertragsding ist ja irgendwie auch so ein Fetisch von vielen, die irgendwie in der Vergangenheit hängen geblieben sind. Ich weiß nicht, ob sie da so gepolt sind, dass man ihnen so sehr beigebracht hat, an einen Vertrag halte ich mich. Dass sie das so sehr brauchen. Ich weiß, ich würde nie einen Vertrag aufsetzen. Ich glaube, ich habe es mal gemacht. Ganz am Anfang irgendwie. Aber ich finde es einfach. Ich finde es persönlich Quatsch. Ich finde, wenn man sagt, ich halte mich ans Regelwerk, ein Wort ist auch ein Beweis, ne? Vor allem ein geschriebenes Wort. Von daher ist es ja wie ein Vertrag. Ja, ich habe dazu noch so einen kleinen Disclaimer, dass in der Praxis natürlich unterschiedliche Regeln. Das unterschiedliche Regeln für jedermann gibt natürlich. Man könnte die jetzt klein ausfriemeln, aber das habe ich jetzt natürlich nicht gemacht. Die unterscheiden sich auch natürlich stark und ist abhängig natürlich von Persönlichkeiten, von auch der Tiefe der Dynamik. Es gibt ja auch viele oberflächliche Beziehungen und auch den Bedürfnissen von jedem. Ne? Es kann ja sein, dass jemand ein ganz gewisses Bedürfnis hat und das ist dann eben exklusiv trotzdem erlaubt für die Person oder ähnliches. Ich weiß nicht, ich muss das mal so sagen, aber kennt ihr diese Stehfest-Leute? Also wer sie kennt, ist zum Beispiel ja auch so richtig geil. Ja, wir haben eine offene Ehe und er darf gar nichts und sie, also es gibt's ja öfter, ne? Er darf gar nichts, also er darf schon, aber nur mit den und den gewissen Personen, also darf er eigentlich gar nichts, weil er will ja auch nicht wirklich, aber sie darf alles machen, was sie will und sie darf auch ausziehen und ihren Mann und ihre Kinder das erstmal alleine alles wuppen lassen. Ah, perfekt. Da muss ich immer dran denken, wenn ich an Monogamie, ich weiß nicht, das hat mich im Dschungel, war da, ich glaube, die war letztes Jahr im Dschungel oder dieses Jahr, das ist ja dieses Jahr gewesen, im Dschungel, das hat mich so aufgeregt. Also diese Aussagen auch. Also ich finde nämlich, gerade wenn es um Offenheit in Beziehungen geht, dann muss man immer gucken, dass man nicht der Psychotrampel ist, wisst ihr? Weil nur weil man was will und sich ausleben will, und das ist ja nun mal gerade auch so ein Hype-Ding, ne? Dieses, ich finde mich selber, ich achte jetzt nur auf mich selber. Das bedeutet für viele ja, wir führen jetzt eine offene Beziehung. Und das ist auch bei, na gut, das muss ich jetzt nicht erwähnen, das ist ja peinlich, dass ich das gucke. Naja, auf jeden Fall, dass sie dann immer so irgendwelche Soft-Grenzen plötzlich versetzen. Und dann sagen, naja, mein Partner ist ja total zufrieden damit. Und man sieht den Partner daneben immer an, dass der das halt macht aus Liebe zu der Person, aber innerlich zerreißt ihn das. Ne? Da gibt es halt viele Sachen da. Also da kann man psychologisch echt viel drüber reden. Da habe ich mich schon so oft, also weil mich das immer so aufregt, weil man das immer in diesen Blicken sieht, gerade wenn sie so zusammen im Interview sind oder sowas, dann sieht man immer dieses, ja, und legt den Arm um die Person. Man sieht, nee, eigentlich möchte diese Person nur, dass die offene Person da glücklich ist und hofft dadurch, wenn sie offen und glücklich ist, dass das wieder monogam wird, ganz klar. Naja, muss ja nicht für jeden so sein. Gut, ich habe noch ein paar Perspektiven aufgeschrieben, 4 Stück, die so ein bisschen dazu passen und das ein bisschen abrunden, weil ich möchte ja nicht nur negativ darüber sprechen. Ich hoffe, das tue ich auch gerade nicht. Und wie gesagt, für mich ist das jetzt kein Modell, dass man komplett monogam ist im BDSM. Aber ich habe noch ein paar Sachen dazu aufgeschrieben, die vielleicht so ein bisschen das verdeutlichen, wie ich auch denke und was es eben auch für Alternativen gibt. Darunter habe ich die nicht monogame BDSM-Beziehung natürlich. Die ist auch sehr, 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 sehr häufig. Also ich habe fast nicht zur monogamen BDSM-Verbindung gefunden im Gegensatz dazu. Also viele dominante Personen leben bewusst mit mehreren devoten Personen oder Partner, sei es gleichzeitig oder in wechselnden Dynamiken. Diese Vielfalt ermöglicht es, unterschiedliche Bedürfnisse, Rollen und Praktiken auszuleben, ohne alles in eine einzige Beziehung zu pressen. Ich würde sagen, darunter falle ich. Dann habe ich noch die hierarchische Polyamorie. Hier gibt es eine klare bevorzugte Hauptbeziehung, emotional, organisatorisch und symbolisch. Weitere Beteiligte sind erlaubt, doch sie haben meistens weniger Einfluss, weniger Rechte und eine klare abgegrenzte Rolle in der Struktur. Also sozusagen dieses typische Hauptsklavending. Wenn man wirklich, aber wirklich, wirklich Hauptsklave sagt, was weiß ich, der wohnt vielleicht sogar bei einem und der Rest ist dann so ein bisschen Spielpartner, aber rein online zum Beispiel. Ja, das ist jetzt ein Beispiel, aber so kann man das gut für sich verstehen. Dann habe ich noch die Paralleldynamiken. Also einige Dominante führen mehrere unabhängige DS-Beziehungen gleichzeitig mit jeweils einigen Regeln, Verträgen oder irgendwelchen Settings. Das erfordert viel Struktur, klare Kommunikation, ein stabiles Zeitmanagement, besonders wenn keine Hierarchie existiert. Also, wie ich das am Anfang gesagt hatte, ist so ein bisschen eher so ein gefühltes Kommunding, aber trotzdem irgendwie unabhängig voneinander. Und dann habe ich noch Ethik und Konsens sind entscheidend. Egal ob monogam oder polyamor oder hierarchisch oder frei oder es gibt ja auch Pyramidensysteme, ne? Entscheidend ist, dass alle Beteiligten vollständig informiert sind, ne? Also, dass man niemanden im Unglauben lässt, dass einfach man exklusiv ist und dann nachher hört, dass man doch das Vertrauen, weil Vertrauen ist ja das A und O in dieser ganzen Sache. Gerade bei Polyamor ist es wichtig, dass der Partner offen ist. Möchte der irgendwas wissen, weil er sich eben in die Rolle begibt für eine Person, dann sollte man auch das eben sagen und nicht so kleine Sachen verheimlichen und hier und da. Man muss natürlich jetzt nicht jedes Wort aufnehmen und dann abspielen, aber man sollte schon ehrlich mit allen umgehen, weil ich finde, das ist auch eine große Leistung für viele Menschen, sich diesem zu öffnen, ja. Ja, sie müssen natürlich alle informiert sein, das alles freiwillig machen. Ja, auch Respekt ist eben wichtig, dass man nicht mit der einen über die andere Person lässt. Das geht ja nun mal auch nicht. Ja, ohne gelebten Konsens verliert jede Dynamik an Integrität und Nachhaltigkeit. Mach's Wort zum Sonntag, oder? Es ist ja sogar Sonntag, wenn ich es rauskomme. Ja, das sind so meine Punkte auf jeden Fall. Wie gesagt, ich habe ja gar nichts gegen Monogamie. Auf irgendeine Weise stelle ich es mir auch nett vor, gar keine Frage. Aber ich kann mir halt wirklich nicht vorstellen, dass es nicht langweilt. Alleine schon aus dem Aspekt, weil sich ja viele Männer bei mir melden, die jahrelang verheiratet sind. Und da denke ich mir auch, ja, irgendwann ist dir doch auch langweilig geworden. Am Anfang der Beziehung hast du vielleicht nicht so gedacht oder der Ehe. Und jetzt ist dir doch auch irgendwie langweilig geworden und du suchst irgendwie noch andere Sachen, weil niemand kann zu 100% jemanden spiegeln und jemanden, also spiegeln im Sinne von auffangen und genau das bearbeiten, was der andere eben will. Und der Mensch vielleicht auch nicht zu 100%. Das heißt ja, jemand müsste, eine Person steht da, der hat seine eigenen 100%, die er abgeben kann und seine eigenen 100%, die er erfüllt haben möchte. Ne? Nur so ein Problem. Dann kommt ein anderer Mensch, der soll der Ehepartner jetzt werden. So, der hat auch seine eigenen 100%, die er erfüllt haben will und seine 100%, die er selbst geben kann. So, aber die 100% jeweils, wenn wir die so schräg miteinander verbinden, jeweils können ja nicht immer so perfekt sein. Wo will man 100% haben? Man ist ja auch nie zu 100% perfekt. Das heißt, sagen wir mal, der andere kann dessen anderen Gefühle und Wünsche und was auch immer da alles in diesem Paket ist, zu 50-70% vielleicht wirklich, und das glaube ich Peak und richtig cool, erfüllen. Und was bleibt mit dem Rest? Der Rest ist ja immer unangetastet, fühlt sich immer so ein bisschen, wo ist der Kick? Und ich glaube auch, mit der Zeit ist das Wachstum von Vertrauen vielleicht auch, vielleicht sogar bei 100%, kann ja sein, ne? Und vielleicht auch dieses, die Struktur, dieses kontinuierlich, ja auch bei 100% und man fühlt sich wohl und alles ist fein und man hat was aufgebaut und so weiter. Aber das Erleben, das Vollständige, es fehlt ja auch oft ein Kick, man braucht, um die Liebe vielleicht auch wieder zu spüren oder ähnliches, geht bei vielen dann vielleicht auch auseinander und dadurch ist es dann so, dass man denkt, 100%, wo ist mein 100%, dann suche ich mir mal hier und da was. Viele halten es aus, viele halten es für normal, viele halten es für, so ist Ehe eben, und es ist auch so, wahrscheinlich, dass es immer unterschiedlich sein kann. Momentan fliegen echt viele Flugzeuge, so laute, große. Naja, weil ich denke mal, ihr hört es. Wobei, wenn ihr flüstern vielleicht gar nicht hört, dann hört ihr auch keine Nebengeräusche. Auf jeden Fall glaube ich, dass, ja, 100% bedeutet auch mit sich im 100% im Reinen zu sein, 100% geben zu können. Und man muss ja, es ist ja auch einfach eine Eigenschaft von dem Prinzip her, dass man nicht alles mag. Warum muss man auch alles mögen, ne? So. Und manchmal wünscht sich die Frau eben was, das und das, und das kann der Mann nicht, will der Mann auch gar nicht, und andersrum genauso. Und dann hat man seine Heimlichkeiten, die ja auch vollkommen okay sind irgendwie, die zu einem selber gehören, und dann irgendwann denkt man auch hier, auch da, es könnte schon besser sein, und ja, wir streben schon danach, dass wir irgendwie perfektionierter werden, dass wir uns wirklich zu 100% wohlfühlen. Und es zieht uns schon, glaube ich, zu Beziehungen hin. Das würde ich schon sagen. Ich glaube, nicht ohne Grund habe ich auch Sklaven gesucht. Mich hätte das so interessiert. Stellt euch mal vor, ich hätte da keine Tür geöffnet bekommen im BDSM. Und irgendwie wäre mir BDSM für immer verwehrt geblieben. Mich hätte so interessiert, wie es dann geworden wäre bei mir mit so einer Beziehung und so. Das wäre so interessant. Oh, ich würde auch gerne mal eine Hellseherin so über mich urteilen lassen. Das wäre so interessant. Aber ich war schon mal auf dem, ich glaube, das war auf dem Hamburger Dom. Ja, da habe ich schon mal eine Wahrsagerin, oder wie sagt man, die Hand lesen lassen. Und die hat gesagt, ich krieg 8 Kinder. Ich frage mich, wo die sind. Vielleicht ist es ja auch 8 Sklaven. Aber die hat gesagt, 8 Kinder. Die anderen Sachen weiß ich gar nicht mehr, weil das war so verstörend mit den 8 Kindern. Da habe ich sie wirklich angeguckt. Da war ich, lass mich so 22, nee, Moment, das ist nicht so lange her. Ich bin 34, ich war so 24 bis 25, sage ich. Ja, ich sag so 25 und dann soll ich noch 8 Kinder kriegen erstmal. Das habe ich mich schon gefragt. Guck ich sie an. Dann sagt sie, glaube ich, auch, dass ich eine lange Beziehung führen werde. Das ist ja, ne, das war nicht Ehe, das weiß ich noch. Dass ich erfolgreich im Job bin und werde. Ja, also so die Basic-Sachen. Dass ich ein traumatisches Erlebnis hatte, der mit einem Tod zusammenhängt, hatte ich auch. Aber die anderen Sachen weiß ich alle nicht mehr. Es war aber auch nichts so spektakuläres, außer diese 8 Kinder. Habe ich gedacht, okay, help. Gut, das war diese Woche die Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir hören uns nächste Woche wieder in alter Frische und bis dahin bleibt mir nichts mehr zu sagen, außer gehabt euch wohl, eure Herrin Sabina. Ach, und drückt mir einfach die Daumen für das Kabel. Drückt fest die Daumen, bitte.